Glaubt ihr mir, wenn ich behaupte, dass ich einen Baum mit den Wurzeln rausreißen kann? Wer glaubt, dass ich das kann? Ein Handzeichen. Ah, ein paar Leute. Ich habe euch einen Baum mitgebracht. Das ist ein Lorbeerbaum. Die Gärtner, die werden jetzt wahrscheinlich schon mit Schweiß hier sitzen und sagen, hoffentlich tut das nicht. Und meine Frau sagt auch, ich darf auf gar keinen Fall das Ding hier rausziehen. Also ich tue es nicht. Aber ich glaube, den Lorbeerbaum, das hätte ich schon noch geschafft, oder? Ja, wir lassen ihn mal ganz, ne? Wir wollen ja Gottes gute Schöpfung nicht zerstören. Ja, mit einem Fake-Baum kann man so etwas machen. Aber ich zeige euch mal einen richtigen Baum. Könnt ihr die sehen? Okay. Gleich werden die. Also die sind so groß und so schattig, dass man die fast nicht sehen kann hier. Aber das sind Mammutbäume aus Kalifornien. Sie sind die größten der Welt und zum Teil auch die ältesten Bäume der Welt. Sie können über 100 Meter hoch werden. Ich stell mal vor, also ich weiß nicht, wie groß der Josef ist, aber ich glaube keine 100 Meter. Vielleicht Posttower? Ja. So in der Kategorie. Stellt euch solche Bäume vor. Einige von ihnen sind über 3000 Jahre alt. Stellt euch das mal vor, das ist, also vor 2000 Jahren war Jesus auf der Erde und 3000 Jahre da lebte König David. Stellt euch vor, einige dieser Bäume haben damals schon vielleicht als junge kleine Sprösslinge existiert. Und solche Bäume, die reißt man nicht einfach so mit den Wurzeln raus. Manche, vielleicht habt ihr auch schon solche Bilder gesehen, manche haben sogar, sind so ausgehöhlt und dann geht da so eine richtige Straße durch so einen Mammutbaum durch, sodass man mit einem T-Bus, ne, einmal durchfahren kann. Diese Bäume haben schon Tausende von Stürmen erlebt und überlebt. Und im Sturm zeigt sich, ob wir wirklich richtig verwurzelt sind. Und darüber möchte ich heute mit uns sprechen. In den Stürmen unseres Lebens zeigt sich, welche Wurzeln wir haben und wie wir verwurzelt sind. Am Sonntagmorgen in der Kirche sehen alle gut aus. Aber in der Krise, da zeigt sich, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Der Jakobusbrief, aus dem wir heute die ersten 12 Verse lesen wollen, der Jakobusbrief ist ein Brief aus stürmischen Zeiten, für stürmische Zeiten. Und ich glaube, wir können sie heute ganz gut gebrauchen, denn ich glaube, wir alle leben auch gerade in stürmischen Zeiten, selbst wenn die Sonne heute so schön scheint und wir uns das vielleicht auch gar nicht so richtig vorstellen können, wie wild es vielleicht gerade auf der Welt zugeht. Und der Jakobusbrief beginnt mit den Worten: Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, grüßt die 12 Stämme in der Diaspora. Von welchem Jakobus ist hier die Rede? Wahrscheinlich ist es Jakobus, der Bruder des Herrn Jesus Christus. Und wer den Jakobusbrief liest, der wird das auch sehr schnell merken. Also das mussten sehr nahe Verwandte gewesen sein, weil man hört fast schon die Stimme von Jesus in der Bergpredigt, wenn man den Jakobusbrief liest. Und das Interessante ist, dass Jakobus, der Bruder des Herrn, erst nach der Auferstehung von Jesus zum Glauben kommt. Und das hat ihn zeitlebens, glaube ich, auch demütig gemacht. Dass er wusste, ich war nicht einer der Ersten, obwohl ich einer der Ersten war, der Jesus kennengelernt hat, war ich eher einer der Späteren, die wirklich geglaubt haben, dass er der Messias, der Retter der Welt ist. Und er taucht deswegen auch erst ein bisschen später in der Geschichte der ersten Gemeinde auf. Also nach der Verfolgung, nach der Zerstreuung der ersten Christen, was wir so am Anfang der Apostelgeschichte lesen, also wo selbst viele der Apostel schon weg sind, da taucht Jakobus auf einmal auf als die Säule der Gemeinde. Und bald ist er auch anerkannt als überregionaler Leiter. Wir lesen in Apostelgeschichte 15, dass er dort ein sehr autoritatives Wort sprechen kann, neben dem Apostel Petrus. Und gemeinsam gilt das dann als Richtschnur für die ersten Christen. Neben seiner Demut kennzeichnete Jakobus aber auch sein Gebet. Er war bekannt dafür, dass er Schwielen auf seinen Knien hatte, wird von den Kirchenvätern überliefert. Er hatte Schwielen an seinen Knien, weil er so viel Zeit im Gebet, in der Beziehung zu Gott verbracht hat. Und seine Frömmigkeit war deshalb nicht nur eine Show nach außen, sondern sie war echt, sie war tief. Und sie ist ein Vorbild für viele Menschen damals wie heute, wie man Jesus nachfolgen kann. Und er schreibt an jüdischstämmige Christen, vermutlich leben sie in der Zerstreuung in Palästina und darüber hinaus, ungefähr, man kann es nicht ganz genau sagen, aber wahrscheinlich so um 45 nach Christus, das heißt 15 Jahre nach der Auferstehung von Jesus, nach seiner Himmelfahrt, schreibt hier Jakobus, der Bruder von Jesus, diesen Brief. Und diese Christen, sie leben nicht nur zerstreut, sie leben auch, ja, ein bisschen vielleicht auch verloren in einer heidnischen, in einer gottlosen, in einer wiederchristlichen, man könnte fast sagen antichristlichen Gesellschaft. Und sie werden angefochten durch ganz viele verschiedene Dinge in ihrem Leben, sei es ganz praktischer Natur, aber auch geistlicher Natur. Dass sie in einem Umfeld leben, das eben nicht mit Gottes Eingreifen rechnet und sich nicht nach Gottes gutem Willen richtet. Und das Thema des Jakobusbriefs könnte man so überschreiben: echt Christ sein in einer gottlosen Gesellschaft. Ganz praktisch im alltäglichen Leben mit echten Schwierigkeiten. Also wenn irgendetwas echt ist, dann der Jakobusbrief. Und wenn ihr den lest, dann werdet ihr das merken. Das ist keiner, der da rumphilosophiert über irgendwelche theologischen Zusammenhänge, sondern das ist jemand, der wirklich geerdet ist und weiß, was es heißt, echte Schwierigkeiten zu begegnen und wie man damit umgeht. Und das Interessante beim Jakobusbrief ist, wenn man die paulinischen Briefe kennt, dann ist man vielleicht ein bisschen erst einmal irritiert, wenn man Jakobus liest, weil Jakobus nicht so einen richtig roten Faden hat. Da ist das nicht so A, B und C und dann alles zusammen macht dann D, sondern es ist fast wie so eine Spirale, seine Argumentation. Das erinnert so ein bisschen an die Weisheitsliteratur aus dem Alten Testament. Gerade bei den Sprüchen zum Beispiel kennen wir das, dass bestimmte Bilder werden aufgegriffen, bestimmte Themen werden besprochen und dann geht es weiter zu einem anderen Thema. Und manchmal versteht man nicht ganz genau, wie er von A nach B kommt, aber dann auf einmal taucht wieder das Thema auf und er spricht nochmal ein bisschen vertiefend darüber. Und so ähnlich macht das der Jakobus auch. Zum Teil auch so ähnlich wie Jesus in der Bergpredigt. Und am Anfang des Briefes legt Jakobus sein Fundament. Er legt ein solides Fundament für echtes Christsein. Echtes Christsein braucht Wurzeln, aus denen der Glaube wachsen kann und aus dem sich das Leben entfalten kann. Wie so ein Baum. Ja, der braucht Wurzeln. Man sagt ja meistens so, ne, ein Baum hat genauso viel Wurzelwerk wie Blätterwerk. Ne? Und sonst kann so ein Baum nicht stehen bleiben. Sonst fällt er spätestens beim nächsten Sturm zusammen. Deswegen, wir brauchen Wurzeln, damit sich daraus ein schönes Leben entfalten kann. Und deswegen beginnt der Jakobusbrief mit 5 Wurzeln. Ich habe die mal versucht so zu ordnen. 5 Wurzeln für reifes Christsein. Und die erste Wurzel beginnt gleich in Vers 2. Dort heißt es: Nehmt es voll Freude auf, meine Brüder und Schwestern, wenn ihr in mancherlei Versuchen geratet. Ihr wisst, dass die Prüfung eures Glaubens Geduld bewirkt. Die Geduld aber soll zu einem vollkommenen Werk führen, damit ihr vollkommen und untadelig seid und es euch an nichts fehlt. Nur damit wir uns hier nicht falsch verstehen, Jakobus ist nicht dafür, dass wir uns über die Anfechtung an sich freuen, sondern er sagt: Freut euch, weil ihr wisst, dass durch die Anfechtung Reife und Geduld bewirkt wird. Die Menge und die Elberfelder übersetzt Anfechtung, die andere Übersetzung sagen Versuchungen oder auch Prüfungen. Die Gute Nachricht Bibel hat das so ein bisschen umschrieben und sagt, in vielfältiger Weise auf die Probe gestellt werden. Und ich glaube, hier ist wirklich beides gemeint. Sowohl Versuchungen, die gegen Gottes guten Willen selbstsüchtig, also dass wir selbstsüchtig handeln, dass wir falsch handeln, ganz bewusst gegen Gottes Willen handeln. Solche Versuchungen, meint Jakobus hier, die sicherlich nicht von Gott kommen, aber Gott manchmal in unserem Leben zulässt. Und gleichzeitig aber auch Prüfungen und Herausforderungen, die unseren Charakter, die unseren Glauben auf die Probe stellen und an denen wir dann hoffentlich auch wachsen und reifen. Und die Wahrheit ist, dass nur ein angefochtener Glaube sich tatsächlich als echt erweisen kann. Nur durch Herausforderungen wachsen wir und reifen wir. Ich habe da den Pastor Rick Warren immer in meinem Hinterkopf, der das einmal sehr, sehr deutlich auf den Punkt gebracht hat. Er hat gesagt, ich kann mich nicht erinnern, dass ich durch die schönen Zeiten meines Lebens, durch die Erfolge, durch die Höhenflüge in irgendeiner Weise im Glauben gewachsen bin. Gewachsen bin ich immer nur dann, sagt er, wenn Schwierigkeiten da waren, wenn Herausforderungen da waren, wenn es wirklich schwierig und eng wurde, dann bin ich geistig gewachsen. Und ich glaube, das ist wirklich ein Prinzip, das auch in unserem Leben so ist. Ohne Herausforderung, ohne Schwierigkeiten werden wir verwöhnte Weichlinge und keine starken Persönlichkeiten. Und deswegen brauchen wir Geduld, deswegen brauchen wir Ausdauer und Durchhalten. Ich möchte das mal vergleichen wie mit dem Muskelaufbau. Muskeln werden ja nicht dadurch aufgebaut, dass wir uns irgendwo hinsetzen und auf der Couch uns bequem machen und vielleicht noch Chips und Cola dazu holen und Netflix schauen. Muskeln werden dadurch aufgebaut, dass wir sie in Bewegung setzen, dass wir ihnen Gewichte entgegenstellen. Ja, nur durch Gewichte und Bewegung werden Muskeln gestärkt. Und wisst ihr, da gibt es keine Abkürzung. Letztens noch einen Artikel drüber gelesen, dass sogar wenn man zu stark, zu schnell versucht, Muskeln aufzubauen, kann das ganz verheerende negative Folgen haben. Ja, also es gibt da keine Abkürzung. Man muss sich dafür Zeit nehmen. Man muss regelmäßig und konstant dranbleiben. Und so ist das, glaube ich, auch im geistlichen Leben. Wir müssen Muskeln und entstehen, Geduld, ausharren, durchhalten, all das entsteht nur, wenn wir in den Anfechtungen wirklich dranbleiben und durchhalten. Und oft sind wir ja versucht, so zu beten wie der Mann, der sagte, mir fehlt die Geduld, was soll ich tun? Also dachte er sich, betet er mal für Geduld. Und wie betet er? Sagte, Herr, gib mir Geduld, aber schnell. Wahrscheinlich kennt ihr den Witz. Und der Herr gibt Geduld, aber nicht schnell. Und wenn wir beten um Geduld, dann dürfen wir damit rechnen, dass schwierige Menschen in unser Leben kommen werden, die uns so richtig auf die Palme bringen werden. Dann dürfen wir damit rechnen, dass wir Herausforderungen in unserem Leben auf einmal begegnen, wo wir sagen, wo sind die denn plötzlich hergekommen? Und die habe ich doch gar nicht bestellt. Wenn wir Geduld und Ausdauer trainieren wollen, dann brauchen wir schwierige Menschen und schwierige Situationen. Und wenn du gerade herausgefordert bist, wenn du angefochten bist und ich weiß, wir alle sind in der einen oder anderen Art heutzutage angefochten, dann möchte ich dich ermutigen, halt durch. Durch die Anfechtung bringt Gott vollkommene Herrlichkeit in dir zum Vorschein. Und das ist doch letztlich das Schöne, worüber wir uns freuen. Wenn man Menschen sieht, die durch Schwierigkeiten gegangen sind und daran nicht zerbrochen sind, sondern gewachsen sind. Wie ein schöner Baum, die stark sind, die eine Freundlichkeit und eine Güte ausstrahlen, wo man sagt, die pustet kein Sturm des Lebens mehr so einfach aus der Bahn. Und wir können uns an solche Menschen erfreuen und an sie anlehnen. Ich glaube, das ist, was wir uns alle wünschen für uns. Aber da möchte ich auch keinen Hehl drum machen, in Anfechtungen kommen wir schneller an unsere Grenzen. Und da ist die zweite Wurzel sehr hilfreich. Jakobus sagt, fehlt es aber einem von euch an Weisheit, dann soll er von Gott erbitten. Gott wird sie ihm geben, denn er gibt allen gern und macht niemand einen Vorwurf. Durchhalten ist ja das eine, aber häufig müssen wir in schwierigen Situationen auch reagieren. Und die Frage ist, was machen wir dann? Und dafür brauchen wir Weisheit, zur rechten Zeit das Richtige zu tun. Und das Wichtiger an dieser Stelle ist, dass die Quelle der Weisheit nicht in uns drin ist, sondern dass die Quelle der Weisheit Gott, unser Schöpfer, ist. Viele versuchen irgendwie die Weisheit in sich selbst zu finden. Und ich glaube, da werden sie nicht finden. Weil wenn wir die Weisheit schon in uns drin hätten, dann würden wir ja alle weise Menschen sein, oder? Dann bräuchten wir ja nur in uns reinzuhören und würden immer das Richtige tun. Komischerweise ist, wenn wir immer nur auf uns selber hören, kommen da manchmal die verrücktesten Sachen bei rum. Und im christlichen Glauben ist es ja ganz klar so geregelt, dass wir eben nicht alleine unterwegs sind, sondern dass wir in Gemeinschaft unterwegs sind. Warum? Weil wir eben nicht die Weisheit in uns drin haben, sondern weil die Weisheit von Gott kommt und wir sie von ihm erbeten müssen und uns auch gegenseitig immer wieder korrigieren und tragen müssen. Wie gibt Gott also uns Weisheit? Er gibt sie uns zuallererst durch sein Wort. Also ich denke, es ist zum Beispiel eine sehr, sehr gute Gewohnheit, das Buch der Sprüche, das voll ist mit vielen, vielen Weisheiten für das ganz praktische Leben. Also das Buch der Sprüche hat 31 Kapitel und ich denke, es ist eine gute Angewohnheit, wenn man jeden Tag ein Kapitel im Buch der Sprüche liest. Ja, es ist für jeden Monat ein Kapitel dabei. Nur so als ein Beispiel. Ja. Oder auch viele, viele andere Texte im Alten und im Neuen Testament helfen uns, Gottes Denken, Gottes Art zu handeln, Gottes Geschichte mit den Menschen zu verstehen. Zu verstehen, wer Gott ist. Zu verstehen, wer wir selbst sind. Wo vielleicht auch unsere Schwächen, unsere tiefen, dunklen Flecken sind. Und da Gottes Licht hineinscheinen zu lassen. Und nicht so zu tun, als wären wir schon alle okay und alle anderen sind das Problem, sondern zu verstehen, ich bin das Problem oder ich bin auch ein Problem. Ich habe Probleme, die Gott lösen kann durch das Licht seines Wortes. Und dann ist es auch ganz wichtig, dass wir Gottes Wort nicht nur lesen, also am besten täglich natürlich, sondern dass wir es wirklich verinnerlichen, dass es vom Kopf ins Herz kommt. Und wie passiert das? Also manche mögen das ja nicht, wenn man sagt, ihr müsst Bibelverse auswendig lernen. Aber ganz ehrlich, nennt es wie ihr wollt, aber ihr müsst Bibelverse auswendig lernen. Ich habe einen Freund, der, ich weiß gar nicht, ob ich die Geschichte schon erzählt habe, ein Freund, der hat mir erzählt, ich sagte ihm, ja, hier geistiges Leben, Bibelverse auswendig, ganz wichtig. Ich sagte, nee, ich lerne keine Bibelverse auswendig. Ne? 10 Minuten später erzählte er mir völlig begeistert, was er für sich entdeckt hat. Und zwar folgendes. Er hat für sich biblische Meditation entdeckt. So, was macht er? Er liest morgens in der Bibel und wenn ihm dann ein Bibelvers besonders wichtig ist, ja, dann nimmt er den mit in seinen Tag und dann sagt er den sich halt auf, ja, und erinnert sich immer wieder und in jeder Situation und so weiter. Und ich sagte, ja, das hört sich ganz toll an. Und am Ende kennst du den auswendig? Sagt er, ja, natürlich, klar, sonst könnte ich den ja nicht mitnehmen. Also, wenn euch Bibelverse auswendig lernen zu viel ist, tut das nicht, dann macht ihr biblische Meditation, okay? Also, wie auch immer ihr das macht, wir müssen Gottes Wort nicht nur in unserem Kopf haben, sondern auch in unserem Herzen. Dass wir es parat haben, wenn wir auf einmal auf Schwierigkeiten stoßen, wo wir nicht mehr in der Bibel nachschlagen können und sagen, was hat die Bibel denn noch zu diesem Thema oder zu jenem Problem zu sagen, sondern wo wir es verinnerlicht haben. Dann gehört dazu auch Übung. Wir müssen unseren Glauben üben. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an die Predigt erinnern könnt mit dem geistlichen Fahrrad, aber Vertrauen und Gehorsam, ne, das ist so ein Fahrrad, das wir immer weiter treten müssen. Und das übt, dass wir immer mehr Weisheit verinnerlichen, dadurch, dass wir Gottes Wort tatsächlich in unserem Leben anwenden und merken, das trägt. Und dann, wenn Fragen entstehen, gehen wir wieder zurück zu Gottes Wort, versuchen das zu studieren, zu verstehen, zu verinnerlichen, eine Lösung zu finden und dann tun wir das. Und so treten wir, üben wir. Und was auch ganz wichtig ist, wir brauchen dazu die Leitung des Heiligen Geistes, denn wir hatten das vorhin gelesen, der Heilige Geist hat das Wort Gottes eingegeben und wir brauchen die Leitung des Heiligen Geistes, uns zu offenbaren, welcher Bibeltext gerade in welcher Situation der richtige ist, damit wir es richtig anwenden. Axel Kühner erzählt in seinem Buch Voller Witz und Wahrheit eine Geschichte von Rabbi Pinchas. Der war dafür bekannt, dass er sich immer ganz strikt an die Wahrheit hielt. Und seine Schüler hat er auch immer ermutigt und gesagt, egal was kommt, sagt immer die Wahrheit. Und einmal reiste er ins Ausland und er hatte seinen Reisepass vergessen. Und als er überlegt, wie er nun über die Grenze kommen soll, spricht ihn da ein Mann an der Grenze und sagt, Rabbi, ich habe hier Schmuggelware und ich weiß nicht, wie ich die über die Grenze kriegen soll. Kannst du mir irgendwie helfen? Der Rabbi überlegt kurz und sagt dann, gut, dann leg die Schmuggelware hier in meinen Wagen. Und an der Grenze, als der Rabbi dann da steht, fragt der Zollbeamte natürlich, Rabbi, haben Sie einen Pass? Und der Rabbi antwortet wahrheitsgemäß, nein. Dann fragt der Zollbeamte, und haben Sie verbotene Waren? Dann sagt der Rabbi natürlich wahrheitsgemäß, ja. Da schüttelt der Grenzbeamte sich vor Lachen, winkt den Rabbi schnell über die Grenze. Und so kam Rabbi Pinchas über die Grenze, ohne Reisepass und mit Schmuggelwaren. Ja, wir lachen über solche Geschichten, aber es gibt wirklich ganz, ganz viele, auch wirklich brenzliche und gefährliche Situationen, wo Männer und Frauen Gottes zur rechten Zeit von Gott die Weisheit bekommen haben, die richtigen Dinge zu sagen und wirklich in den schwierigsten Situationen durchzukommen und zu erleben, dass Gott wirklich trägt. Wenn du nicht mehr weiter weißt, dann gründe keinen Arbeitskreis, sondern bitte Gott um Weisheit. Aber, und das ist auch wichtig, seid dabei nicht faul, sondern wir müssen uns vorbereiten, damit wir jeden Tag Weisheit haben, müssen wir täglich in der Bibel lesen, die Bibelverse auswendig lernen, die wichtig sind, oder darüber biblisch meditieren, wie auch immer, und praktisch einüben in unserem Alltag, damit wir vorbereitet sind auf die Stürme des Lebens. Und die dritte Wurzel ist auch in gewisser Weise eine Bedingung für die zweite, nämlich Vers 8, wer bittet, soll aber im Glauben bitten und nicht zweifeln, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind hin und her getrieben wird. Ein solcher Mensch bilde sich nicht ein, dass er vom Herrn etwas erhalten wird. Er ist ein Mann mit zwei Seelen, unbeständig auf allen seinen Wegen. Was ist hier passiert? Also wenn wir Gott um etwas bitten, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es meistens so, dann spüre ich doch so eine gewisse Unsicherheit, ob Gott das so geben wird, wie ich ihn bitte, wann das sein wird, ob das wirklich so sein wird, wie ich mir das vorstelle, oder ob Gott einen ganz anderen Weg haben wird, das zu tun. Und manchmal ist es so, Gott gibt uns genau das, worum wir ihn bitten. Manchmal auch nicht ganz sofort. Und die Wahrheit ist, Gott gibt uns nicht immer, was wir uns wünschen, aber immer, was wir brauchen. Und der reife Christ, der wird seine eigenen Bitten und seine eigenen Wünsche immer im Gebet auch prüfend äußern, weil er weiß, Gott weiß es besser als ich. Er möchte mir vielleicht viel mehr geben, als das, was ich mir vorstellen kann. Und deswegen können auch reife Christen mit so einer gewissen, vielleicht Unsicherheit beten, weil sie nicht ganz genau wissen, wie Gott und ob Gott und wann Gott ihr Gebet beantworten wird. Aber darum geht es hier in diesem Text nicht. Ja, ganz wichtig. Also es geht nicht darum, dass wir so eine, ich sag mal so, Ehrfurcht vor Gott haben, dass wir sagen, wir erwarten von ihm Großes, aber wir wissen nicht, ob er ganz genau das tut, was wir uns gerade so vorstellen. Der Zweifler, von dem Jakobus hier spricht, der zweifelt an etwas viel Grundsätzlicherem. Er zweifelt nicht an dem Erbetenen, sondern an Gott, zu dem er betet. Das Problem wird hier so, er hat zwei Seelen genannt in der wörtlichen Übersetzung. Und das ist vielleicht am besten vergleichbar mit der Situation des Volkes Israel zur Zeit von Elia. Vielleicht erinnert ihr euch an die Geschichte, wo Elia auf dem Berg Karmel ist und dann gegen diese 400 Baalspriester kämpft. Und dann heißt es ja, ne, sagt Elia, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Wer ist der wahre Gott? Ist Baal Gott oder ist Gott Gott? Ne? Also, und darum geht es hier. Jakobus spricht hier von jemandem, der sich nicht sicher ist, ob man Gott wirklich vertrauen kann. Ob Gott wirklich Gott ist. Oder ob das alles vielleicht doch ein Hirngespinst ist. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns fragen, wem vertraust du dein Leben an? Wer hat die höchste Autorität in deinem Leben? Wem bist du bereit zu folgen? Gott oder jemand anderes? Vielleicht deiner eigenen Schlauheit? Wer ein reifer Christ werden will, muss diese Frage eindeutig und grundsätzlich ein für alle Mal für sich geklärt haben. Nämlich zu sagen, ich vertraue Gott grundsätzlich mein ganzes Leben an. Ich lasse ihn Herrn meines Lebens sein. Ich sage das immer so ein bisschen platt, ich verwette oder ich setze alles auf diese eine Karte, Jesus. Ich vertraue ihm mein ganzes Leben an. Auch wenn ich nicht weiß, was morgen kommt, auch wenn ich nicht immer genau verstehe, was Gott vorhat und wie er handeln wird, vertraue ich ihm alles an. Und wir können nur Christen werden, wenn wir eingestehen, ich bin vollständig auf Gott und sein Heilshandeln angewiesen. Ich kann mich selbst nicht retten. Ohne Jesus bin ich hoffnungslos verloren. Nur wenn wir das eingestehen, können wir überhaupt Christen werden. Und dann ist die Antwort Gottes auf unser Problem Jesus. Er vergibt unsere Schuld. Er überwindet den Tod. Er lebt das vollkommene Leben und er lädt dich und mich ein, ihm zu vertrauen und ihm zu folgen. Denn nur er kommt mit uns an sein gutes Ziel. Und deshalb möchte ich dich bitten, wenn Zweifel und Unsicherheit in dir entstehen, wo du sagst, kann ich mich auf Gott verlassen oder nicht? Oder vielleicht hast du noch nie diese Entscheidung getroffen und gesagt, ja, ich möchte Gott mein Leben anvertrauen. Vielleicht ist es das erste Mal, dass du betest, Jesus, ich vertraue dir. Jesus, ich vertraue dir. Das ist eins der leichtesten und doch zugleich der schwersten Gebete, die wir in unserem Leben beten können. Weil dieses Gebet beinhaltet alles. Setzen wir unser Leben wirklich auf diese eine Karte Jesus? Oder hinken wir auf zwei Seiten? Haben wir zwei Seelen in uns? Sind wir eine gespaltene Person? Weil wir sagen, naja, vielleicht schon Jesus, weil auch gut, aber ich selbst, meine eigenen Möglichkeiten oder andere Dinge oder Personen oder vielleicht auch Götzen in meinem Leben, die kann ich noch nicht lassen. Es gibt einen Test für dich und für mich, wie sehr wir Gott vertrauen. Und dieser Test heißt, wie viel Zeit verbringst du auf den Knien im Gebet zu Gott? Und ich weiß, das muss ich auch bekennen, in meinem Leben ist das ein sehr harter Test, wo ich sehr oft durchfalle. Wo ich mehr Zeit damit verbringe, mir Sorgen zu machen, was könnte alles schiefgehen, was könnte alles passieren, wie könnten wir hier oder dort uns noch besser absichern. Oder anstatt auf die Knie zu gehen und Gott zu bitten. Wie oft verfalle ich in einen Aktionismus? Man sagt, es gibt ein Problem, wir finden eine Lösung. Wir krempeln die Ärmel hoch und wir machen das schon. Und wir schaffen das schon. Anstatt zuerst einmal ins Gebet zu gehen und auf die Knie zu gehen und zu sagen, Jesus, wir schaffen das nicht. Und ein Teil des Problems sind wir selbst. Wir selbst haben uns vielleicht in diese Situation gebracht, dass Beziehungen belastet sind, dass unsere Ehe Schwierigkeiten hat oder dass wir mit unseren Kindern nicht mehr vernünftig reden können, dass wir auf der Arbeitsstelle Schwierigkeiten bekommen und, was es auch immer für Probleme gerade in deinem Leben gibt. Der Test für Gottvertrauen ist, wie viel Zeit verbringen wir auf den Knien vor Gott. Und nun nimmt der Text hier eine überraschende Wendung. Aber ich glaube, wenn wir das Gottvertrauen auf unseren Knien praktizieren, wie Jakobus das tat, ich glaube, dann werden wir relativ schnell auch diese Brücke schlagen zu dem, was in Vers 9 jetzt kommt. Da setzt nämlich der Jakobus an, der Bruder, der in niedrigem Stand lebt, rühme sich seiner hohen Würde, der Reiche aber seiner Niedrigkeit, denn er wird dahinschwinden wie die Blume im Gras. Denn die Sonne geht auf mit ihrer Hitze und versenkt das Gras, die Blume verwelkt und ihre Pracht vergeht. So wird auch der Reiche vergehen in allem, was er unternimmt. Was Jakobus hier beschreibt, das kennen wir schon von Jesus. Der Theologen nennen das der Widerspruch des Lebens. Ja, der Arme ist reich und der Reiche ist arm. Jesus hat das mal so ausgedrückt in Lukas 9, Vers 23 bis 25. Wenn einer hinter mir gehen will, verleugne er sich selbst, nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sich selbst verliert und Schaden nimmt? Hier merkt mir, deswegen ist die Beziehung zu Jesus so entscheidend. Und zum anderen, ganz wichtig, stellt diese Wahrheit, dieser Widerspruch des Lebens, alle Christen auf eine Ebene. Wir sind alle gleich vor Gott in Jesus Christus, geliebt und angenommen. Und dann richtet Jakobus zuletzt in diesen Versen den Blick auch von vergänglichen Dingen zu bleibenden Werten. Reichtum und alle irdischen, materiellen, diesseitigen Werte sind vergänglich. Und wie schnell sie vergehen können, das sehen wir heutzutage. Wie schnell können Dinge ihren Wert verlieren oder auf einmal so teuer werden, dass sich das kein Mensch mehr leisten kann. Wie schnell sind materielle Güter, selbst Häuser, ganze Städte vernichtet und verloren, kaputt. Und spätestens wenn der Tod an unsere Tür klopft, dann werden wir gehen. Und wir werden nichts mitnehmen. Gar nichts. Und Jakobus errichtet den Blick der Christen damals und ich glaube auch von uns heute ganz bewusst nochmal darauf. Was sind wirklich bleibende Werte, die bestehen? Unabhängig von Reichtum und Armut, von Alter und Geschlecht, von Nationalität und Herkunft, leben reife Christen immer im Blick auf die Vergänglichkeit des irdischen Lebens und im Blick auf die Ewigkeit. Und wenn wir so leben, dass wir wissen, in Christus sind wir alle gleich wertvoll. Wenn wir so leben, dass wir wissen, unser irdisches Leben, egal ob wir reich oder arm sind, es ist vergänglich. Alles, was wir haben und auch all das, was wir uns wünschen, dass wir es hätten, ist vergänglich. Und die Frage ist, im Blick auf die Ewigkeit, was bleibt? Und wenn wir uns das, wirklich diese Rechnung mal ganz genau durchrechnen, dann sehen wir, am Ende bleiben eigentlich nur Menschen. Menschen und Beziehungen zu Menschen. Und deswegen verachten reife Christen, die das begriffen haben, niemanden. Sie bleiben immer demütig. Sie bleiben bescheiden. Sie leben bewusst und verantwortlich. Und sie leben befreit und froh, weil sie wissen, das Beste kommt noch. Auch hier kann uns ein kleiner Test helfen, mal zu beurteilen, wo wir stehen in dieser Wurzel. Die Frage ist, und bitte schau jetzt auf niemanden, nur für dich persönlich, ganz ehrlich, erzähl es auch keinem, behalte es für dich. Auf wie viele Menschen schaust du herab? Bei wie vielen Menschen schüttelst du den Kopf oder zeigst vielleicht mit dem Finger? Natürlich nicht in der Öffentlichkeit, aber unter vorgehaltener Hand. Oder wenn es keiner sieht, oder nur mit den Freunden, wo du ganz sicher bist, die sind da auch deiner Meinung. Je kürzer diese Liste ist, desto größer deine Reife. Und zuletzt kommt Jakobus auf die fünfte Wurzel zu sprechen, nämlich Leben im Sieg durch die Liebe. Er sagt dann Vers 12, selig der Mann, der in der Versuchung standhält. Denn wenn er sich bewährt, wird er den Kranz des Lebens erhalten, der denen verheißen ist, die Gott lieben. Hier schließt sich der Kreis. Ein reifes Christenleben, das in Anfechtung Geduld gelernt hat und sich bewährt hat, das empfängt von Gott eine Auszeichnung des Sieges, die Krone des Lebens. Wörtlich der Siegeskranz des Lebens. Und was hier das Bild ist, das Jakobus benutzt, ist der gekrönte Heerführer, der nach einer erfolgreichen, siegreichen Schlacht durch die Straßen der Hauptstadt seines Reiches fährt mit der Beute, mit den Gefangenen und es wird gefeiert. Und ich glaube, das ist sicherlich eine Anspielung auf das Fest Gottes im Himmel, wenn Gott sein Reich zur Vollendung bringt und alle, die ihm vertraut haben, Teil werden von dieser großen, ewigen Feier. Dann haben wir es geschafft. Dann haben die Anfechtungen ein Ende. Interessant ist aber, dass hier die Leute schon jetzt selig gepriesen werden. Obwohl sie noch mitten in Anfechtungen sind. Denn das Leben im Sieg, das ist nicht nur Zukunftsmusik. Das ist nicht nur Vertröstung auf die Ewigkeit irgendwann einmal. Sondern das Leben im Sieg ist schon gegenwärtig durch die Liebe. Denn das Leben im Sieg empfangen alle von Gott, die ihn lieben, heißt es hier. Das heißt, die zu ihm gehören, die ihm grundsätzlich vertrauen und bereit sind, trotz Anfechtungen Geduld zu lernen. Es geht reifen Christen also nicht darum, geehrt oder gekrönt zu werden. Das sind vielleicht nette Nebensächlichkeiten. Der wahre Grund ihrer Freude ist Anfechtung. In Anfechtung ist Gott selbst. Sie lieben ihn, sie lieben Gott. Sie versuchen nicht nur etwas von Gott zu bekommen, sondern sie wollen ihn haben. Sie wollen ihn besser kennenlernen, näher bei ihm sein, seine Liebe jeden Tag neu erleben, erfahren und sich daran freuen. Sie freuen sich an Gottes Nähe und nicht nur an den Geschenken, die er uns gibt. Wenn wir alles aushalten und immer das Richtige tun, fokussiert und siegreich leben, aber es nicht aus Freude und aus Liebe zu Gott tun, dann verpassen wir das Wichtigste und Wertvollste, was Gott uns eigentlich schenken möchte. Ich möchte dich einladen zu einer spannenden Reise zu Gott selbst, zu einem Leben im Sieg durch die Liebe zu Gott. Hier nochmal die 5 Wurzeln. Wurzeln zu reifem Christsein zeigen sich in Geduld, in Weisheit, in Gottvertrauen, in Wertschätzung und in Liebe. Starke Wurzeln machen stark. Wisst ihr, was das Geheimnis der Mammutbäume ist? Zuerst sicherlich Stürme. Diese Mammutbäume haben schon unendlich viele Stürme in ihrem Leben erlebt. Und jeder Sturm hat sie stärker gemacht. Aber es gibt noch ein zweites Geheimnis, das mich ein bisschen überrascht hat. Und das ist Zusammenhalt. Die Mammutbäume an der stürmischen Pazifikküste Kaliforniens, sie stehen nie allein in der Landschaft. Sie stehen immer zusammen. Sie sind eng miteinander verbunden an den Wurzeln, damit sie sich gegenseitig stützen, stärken und halten können. Mammutbäume sind Flachwurzler. Wenn man so einen Mammutbaum alleine irgendwo hinstellt, dann kippt er so schnell um, könnt ihr gar nicht gucken, weil er das gar nicht halten kann. Nur weil sie zusammenstehen und zusammen verwurzelt sind, können sie so eine Stärke haben. Zusammenhalt macht starke Wurzeln stärker. Reifes Christsein kommt nicht nur aus einer tiefen Verwurzelung in Jesus Christus, sondern auch in einer breiten Verwurzelung mit anderen Christen. Ich möchte dich heute fragen, mit wem wächst du zu einem reifen Christen heran? Wer ist der Baum rechts und links neben dir, um dich herum, der dir hilft und dem du hilfst, ein reiferer Christ, ein reiferer Mensch, Nachfolger von Jesus zu werden? Mit wem stehst du zusammen in den Stürmen des Lebens? Und wem gibst du Halt, wenn es hart auf hart kommt? In unserer Gesellschaft sagt man häufig, wenn jeder an sich selber denkt, ist an alle gedacht. Und dieses Gift zerstört Gesellschaft, es zerfrisst Familien und es vergiftet Menschen. Und wenn du heute das Gefühl hast, ich bin allein in den Stürmen meines Lebens, dann bitte ich dich, schau einmal weg von dir. Schau einmal weg von deinen Sorgen, von deinen Nöten, von deinen Schwierigkeiten. Und schau einmal rechts und links neben dir. Wem kannst du helfen? Wen kannst du ermutigen? Wem kannst du beistehen? Vielleicht ein freundliches Wort schenken, ein Lächeln. Einfach da sein für jemand anders, der gerade in Not ist. Wisst ihr, das ist der Stoff, aus dem Zusammenhalt entsteht. Salomo hat im Buch Prediger 4, Vers 12 das mal sehr schön auf den Punkt gebracht. Einer mag überwältigt werden, aber zwei können widerstehen. Und eine dreifache Schnur reißt nicht leicht entzwei. Amen.